Das führt weiterhin dazu, dass es unter Umständen dann zu einem Zungenschlag kommen kann, der zu sehr auf der Seite des Opfers ist, so sehr das verständlich ist. Aber da sage ich immer wieder, Hans-Joachim Friedrichs, mache dich nie mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten.
Es sind, das kann man wohl sagen, schwierige und komplexe Zeiten, auch für Journalisten und für Medienmacher. Erst eine Pandemie, jetzt auch noch ein Krieg, von dem wir alle nicht wissen, wie es weitergeht. Da muss man dann schon mal raus aus der Komfortzone und sich hinterfragen, was ist denn überhaupt das richtige Maß dessen, wie und wie viel und was man über solche Themen berichtet. Und deswegen haben wir heute jemanden zu Gast, der über diese ganzen Dinge auch aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut erzählen kann, weil er weiß, wie es sich anfühlt, über einen Krieg und über viele andere Ausnahmesituationen berichten zu müssen. Er war über viele, viele Jahre einer der profiliertesten konservativen Köpfe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er war Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks und heute ist er bei uns zu Gast, Sigmund Gottlieb. Mit ihm sprechen wir jetzt nicht nur über das richtige Maß und über die Zukunft beispielsweise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern auch über die Frage, ob man auch mal überbrennpunkten kann. Was das ist, jetzt gleich in der neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung, gibt's wie immer überall da, wo Sie gerne Podcasts hören und auf der Webseite der Stiftung hss.de. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 25 Minuten. Herr Gottlieb, ein paar Wochen verfolgt uns inzwischen jetzt schon der Ukraine-Krieg. Damit verbunden Journalisten natürlich, die darüber berichten müssen. Wie schlagen sich denn die Kollegen? Welchen Eindruck haben Sie?
Also alles in allem, wenn ich mir die journalistische Realität im deutschen Fernsehen anschaue, gut. Sowohl von ukrainischer Seite, wo die Herausforderungen natürlich sehr viel höher sind, wie auch von russischer Seite, wo es ja dazwischen mal ein kurzes Intermezzo gab, wo die Journalisten raus mussten, dann wieder hineingegangen sind. Also alles in allem gut, obwohl es extrem schwer ist, gut zu sein in dieser Zeit.
Jetzt gibt es ja immer den schönen Satz, die Wahrheit stirbt in einem Krieg immer zuerst. Logischerweise gibt es Framing, gibt es bestimmte Wordings, denen man glauben kann. Man kann ihn auch nicht glauben. Man kann ihn unter Umständen auf den Leim gehen. Haben Sie den Eindruck, dass das in einem digitalen Zeitalter schwieriger geworden ist? Weil ich denke zum Beispiel an Präsident Zelensky, der soziale Medien ganz großartig nutzt, der das wirklich gut kann. Aber das ist ja ein bisschen auch die Gefahr, dass man als Journalist tendenziell ihm einen Freibrief gibt, sagen wir mal so.
Ich sehe zwei Gefahren, denen die Kolleginnen und Kollegen begegnen müssen. Das eine ist natürlich, wenn man aus der Ukraine berichtet, steht man sozusagen auf der Seite des Opfers, des angegriffenen Landes, der angegriffenen Menschen, der Schicksale. Das führt sehr schnell dazu, dass man diese Ereignisse sehr nahe auch an sich heranlassen kann und muss. Das führt weiterhin dazu, dass es unter Umständen dann zu einem Zungenschlag kommen kann, der zu sehr auf der Seite des Opfers ist, so sehr das verständlich ist. Aber da sage ich immer wieder, Hans-Joachim Friedrichs, mache dich nie mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Das sehe ich als eine Gefahr in dieser Region. Und das andere ist in der Tat, wie Sie sagen, diese Vielfalt von Informationen, die nicht verifizierbar und nicht falsifizierbar sind, auch nicht in der Geschwindigkeit. Das heißt also, da arbeiten die Kolleginnen und Kollegen, wie ich finde, aber sehr exakt, indem sie bei dem geringsten Anlass, es könnte sich um Fake handeln, um eine nicht bestätigte Quelle, an der sie selber Zweifel haben, indem sie das kenntlich machen und sagen, soweit uns das überhaupt nachvollziehbar ist. Da sind sie sehr vorsichtig, manchmal sogar, wie ich finde, zu vorsichtig, aber lieber zu vorsichtig, als da in eine Falle zu tappen. Da haben Sie recht, das ist natürlich in der digitalen Zeit noch sehr viel schwieriger und vor allem die Geschwindigkeit ist so ungeheuer groß geworden. Das war zu meiner Zeit, ich erinnere mich, ich war während des Kosovo-Krieges natürlich im Kriegsgebiet im Kosovo, da waren die Wege einfach viel langsamer zwischen Ereignis und Sendung. Da war eine Live-Sendung mit einem riesen Ü-Wagen oder einem riesen Kameraaufgebot mit sehr viel längeren Vorläufen überhaupt zu organisieren. Das ist heute alles viel, viel schneller und macht es für die Kollegen schwerer. Aber wie ich finde, alles in allem machen sie es gut. Nach bestem Wissen und Gewissen. Bitte immer in der Reihenfolge.
Kann man überhaupt noch, weil Sie ja gerade Ihre Zeit als Chefredakteur des BR angesprochen haben, mit den damals vermeintlich schnellsten Methoden, nämlich Rundfunk und Fernsehen, eine adäquate Kriegsberichterstattung noch hundertprozentig abbilden? Weil ich denke mir immer, nicht heute an irgendwelche Tagesthemen um 22 Uhr irgendwas denke, da sind dann Bewegtbilder aus Smartphones oder sonst irgendwas. Die sind ja schon lange in der Welt und dann kommt man dann irgendwann Stunden später daher. Muss sich die Rolle von Radio und Fernsehen dann nicht auch massiv verändern? Nämlich dahingehend, dass man bestenfalls so sagt, wir versuchen einzuordnen, alles andere passiert digital.
Das ist das und schließt genau an das an, was ich gerade gesagt habe. Wir sind längst in der Geschwindigkeit überholt von den digitalen Medien und von Millionen von Einzelreportern. Von Bürgerreportern, die irgendwo ihre Kamera sozusagen zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle halten und dann das Ereignis aufnehmen. Das haben wir auch bei verschiedenen anderen Ereignissen gesehen. Wir hätten manche Bilder in der ARD nicht gehabt, wenn es nicht diese Bürgerreporter gegeben hätte, zum Beispiel bei den großen Hochwasserereignissen in Deutschland und in Bayern auch. Da gab es die besten Bilder von den Bürgern, weil wir einfach zu lange gebraucht haben, bis wir vor Ort waren. Und deshalb haben Sie recht, muss sozusagen das traditionelle und häufig auch öffentlich-rechtliche Medium dazu da sein, diese Bilder einzuordnen und auch zu sagen, ja, Freunde, wir waren und konnten nicht schnell genug sein. Aber wir ordnen euch das ein, was sonst millionenfach auf euch hereinbrechen würde und über euch hereinbrechen würde. Und ihr könntet es nicht einordnen. Das sind wir, die das leisten müssen.
Sie haben gerade das alte Bonmot von Hans-Joachim Friedrichs angesprochen. Ja. Auf das würde ich gerne noch mal zu sprechen kommen, weil ich glaube, gerade in diesem Krieg ist ja die Rolle zwischen, ich sage es jetzt mal mit drei Anführungsstrichen, zwischen Gut und Böse so klar verteilt wie selten zuvor. Und es handelt sich ja, glaube ich, da gibt es ja keinen Zweifel dran, um einen Angriffskrieg. Kann man als Journalist oder gibt es da nicht eine Ausnahme, dass man in dem Fall wirklich sagen muss, es ist ein Krieg, der fast von der ganzen Welt verurteilt wird. Er wird als Angriffskrieg gesehen. Es wird ganz klar gesehen, dass die Ukrainer in diesem Fall die Opfer sind. Würden Sie dann nicht sagen, doch, da gibt es jetzt mal eine Ausnahme und ich kann mich als Journalist auch außerhalb eines klassischen Kommentars mal auf die Seite der Ukrainer stellen? Oder sagen Sie, nein, wir bleiben bei der strikten Neutralität.
Da bin ich sehr rigoros. Nein, das sollte man nicht, weil ich glaube, es wäre auch journalistische Anmaßung. Denn wer das Opfer ist und was den Opfern angetan wird und wer der Angreifer ist und in welcher Brutalität der zuschlägt, das zeigt uns jedes Bild. Und das zeigt uns natürlich gerade das Medium Fernsehen in unglaublicher Brisanz. Und deshalb ist es Aufgabe des Journalisten, sich zurückzunehmen und diese Bilder einfach nur zu kommentieren als Faktum, als Bildmaterial. Und zu sagen, hier waren 35 Tote, hier sind 2500 Menschen in den letzten 14 Tagen allein in Mariupol gestorben. Das ist eine sehr viel ausdrucksstärkere journalistische, nicht Einordnung, sondern journalistische Arbeit, als alles andere zu tun. Das andere geht mir schon wieder zu sehr in die Bewertung hinein. Mhm. Und da will ich keine Ausnahme machen. Auch nicht im Guten.
Wann setzt bei Zuschauern, Usern, wie auch immer Sie die Konsumenten unserer journalistischen Produkte nennen wollen, wann setzt bei denen möglicherweise ein Gewöhnungseffekt ein? Weil Sie gerade davon gesprochen haben, es gab so und so viele Tote in was weiß ich wo. Wann setzt dieser Punkt ein? Wann kommt es, dass die Leute vielleicht irgendwann sagen, naja, vielleicht sagen sie es nicht, aber sie nehmen es mit einem Schulterzucken hin und sagen, naja gut, dann waren es halt wieder so und so viele Tote.
Darf ich zynisch sein?
Ja, natürlich. Hier immer.
Es setzt dann ein, die beginnende Gleichgültigkeit, wenn die ersten Friedensverhandlungen beginnen. Dann ist sozusagen die Wahrnehmung durch den Zuschauer eine andere geworden. Sozusagen das Grauen des Krieges geht in die Normalität des Friedens über. Und der Mensch ist so gebaut, dass er eben auch mental so gebaut, dass er eben in der Zuspitzung, in der Krise, im Krieg, im Schrecken sozusagen sein Hauptinteresse sieht. Das ist so. Ich glaube nicht, weil das in Ihrer Frage lag, wenn wir jetzt nochmal, was der liebe Gott verhüten möge, wenn wir jetzt nochmal 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen Kriegsverhältnisse dort in der Ukraine hätten, dass das Interesse der Menschen nachließe. Das glaube ich nicht. Es wird genauso vorhanden sein, weil man eben einfach auch mitleidet als Zuschauer mit den Menschen dort vor Ort, auch in einer, ich sage mal, auch in einer gewissen besonderen Lage und eines besonderen Gefühls. Man fühlt sich noch halbwegs sicher, ist aber prickelnderweise nicht mehr ganz sicher, ob es nicht uns auch irgendwo, irgendwann in diesem sicheren Europa, in dem wir jetzt uns immer so friedensaufgehoben gefühlt haben, auch treffen wird. Also ich glaube, sozusagen das Interesse, die Spannung, die Teilnahme an diesem Thema wird noch lange anhalten, so lange nämlich wie die Kriegsereignisse noch Tempo aufgenommen haben. Und danach, glaube ich, wird es dann sehr schnell nachlassen, was dann übrigens auch dazu führt, haben wir damals im Kosovo-Krieg auch gemerkt und selber praktiziert, da war ich selber auch Sünder, weil ich es genauso gemacht habe. Wir haben uns dann relativ schnell von diesem Krieg verabschiedet in der Berichterstattung. Der war da und 2 Tage später haben wir eine andere Sau durchs Dorf getrieben, journalistisch. Ich habe das immer als Themendemenz bezeichnet. Wir entwickeln eine Themendemenz für Ereignisse, die eine ganz große Rolle gespielt haben in der Berichterstattung und uns dann plötzlich nicht mehr interessieren, halte ich für einen enormen, großen journalistischen Fehler über viele Jahrzehnte. Hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das auch nach diesem Krieg gegen die Ukraine genauso der Fall sein wird.
Ich habe die Tage die schöne Theorie gelesen, ich weiß nicht mehr von wem. Jemand hat geschrieben, der Mensch ist nicht für 2 Krisen gleichzeitig gemacht. Also das ist ein bisschen das, was sie als Themendemenz bezeichnet hat. Wenn ich jetzt mal auch zynisch sein darf, dann würde ich sagen, immerhin Putin hat es geschafft, Corona ist vorbei. Also kein Mensch redet mehr von Corona, also kein Mensch jetzt mal sinnbildlich gesagt, obwohl wir nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen Inzidenzniveau sind und man beim besten Willen nicht behaupten kann, die Pandemie sei vorbei. Trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung reden wir jetzt vom Krieg und nicht mehr von Corona. Kann es sein, dass möglicherweise dieser mediale Overload, mit dem wir es zu tun haben, inzwischen einfach eine Rolle spielt, dass die Sachen immer schneller kommen und wieder gehen?
Ja, das glaube ich schon. Und das ist an diesem Beispiel sozusagen Krieg gegen die Ukraine praktisch hineinlaufend noch in die Corona-Krise, die ja nicht ausgestanden war und ist, ist sehr schön abzulesen daran. Das ist der Fall. Also die Leute müssen schon immer mehr aushalten, auch von uns Medienmenschen. Wir muten denen immer mehr zu, weil wir auch immer schneller werden. Und wenn Sie sich jetzt die Umfragen anschauen und wenn Sie mit Psychologen reden, die sagen Ihnen ganz offen, es ist eine schrecklich wachsende Zahl von Menschen in unserem Land, auch in Deutschland, die Angst haben. Die Angst haben vor einem Weltkrieg, vor einem dritten Weltkrieg, die Angst haben vor den Atombedrohungen, nicht nur jetzt, was sein Waffenarsenal angeht, Putins Waffenarsenal, sondern auch was die Kernkraftwerke in all ihrer Unsicherheit angeht. Große Angst und die Corona-Angst war ja noch nicht beendet. Und beides geht ineinander über. Also Sie haben recht, eigentlich ist der Mensch nicht für 2 Krisen gemacht, aber in dem Fall oder in diesen Wochen und Monaten muss er es wohl sein. Der doppelte Krisenverarbeiter.
Wobei wir Journalisten müssen ja immer Prioritäten setzen. Rein theoretisch müsste jetzt die ARD beispielsweise sagen, wir senden nach der Tagesschau um 20.15 Uhr einen Brennpunkt Ukraine und um 20.30 Uhr senden wir einen zum Thema Corona. Dann haben wir dann irgendwie den ganzen Tag voller Brennpunkte und die Leute drehen völlig am Rad. Können Sie es verstehen, dass es auch sowas wie Eskapismus gibt, dass man sagt, ich will es nicht mehr hören?
Klar, Realitätsverweigerung auf der ganzen Linie, klar, auch bei den Medien. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn man sich die heutigen Inzidenzzahlen anschaut, jetzt im März, und die vergleicht mit Inzidenzzahlen, die wir schon mal hatten, und welche Flut von Sondersendungen es damals im deutschen Fernsehen gab.
Da war die Inzidenz bei 50.
Da war die Inzidenz ein Viertel von dem, was hier, oder ein Zehntel, was sie heute ist. Und das stört mich auch ein wenig, dass hier offensichtlich auch durch eine gewisse politische Diskussion beim Thema Corona, die jetzt ganz anders geführt wird als noch vor einem Viertel oder vor einem halben Jahr, auch die mediale Diskussion eine andere Richtung nimmt. Normalerweise müsste man sagen, ganz gleich, ob jetzt im Laufe des März noch die Regeln aufgehoben werden oder nicht und ganz egal, was die einzelnen Bundesländer machen, was Herr Söder hier in Bayern macht, ob er alle Biergärten und Clubs aufmacht, die Zeit ist reif für einen Brennpunkt, denn die Inzidenzen steigen und das ist nicht ungefährlich, gerade für ältere Leute. Aber auch da sind Medien schon angreifbar in ihrer Eigenständigkeit und in ihrer eigenen Entscheidungsstärke gegen politische Rahmenbedingungen.
Kann man auch überbrennpunkten?
Ja, man kann total überbrennpunkte. Ich nenne das Beispiel aus den Kosovo-Kriegen. Also wir haben ungefähr 30, 35, 37 Brennpunkte gemacht. Und wir hatten ja Tag und Nacht im Grunde da einen Stab eingerichtet, der dann mit den Korrespondenten vor Ort Kontakt aufgenommen hat. Und manchmal entschieden wir uns in der ersten Redaktionskonferenz früh um 10, also pass mal auf, heute keine Weiterentwicklung zum gestrigen Tag, auch um die Ressourcen zu schonen, die Kollegen vor Ort zu schonen, Kosten zu reduzieren. Wir lassen es heute mal mit dem Brennpunkt in der ARD. So, das war dann so beschieden. Wir hatten unsere Schaltkonferenz der Chefredakteure, alles genauso abgenickt. Ja, eine gute Entscheidung, heute machen wir nichts. Um 14.45 Uhr kam der Ticker, damals noch, ZDF heute ein ZDF-Spezial. Wir haben uns dreimal zurückgelehnt, haben mit den Verantwortlichen in der ARD nochmal telefoniert und haben entschieden, wir machen trotzdem einen Brennpunkt mit Blick auf die Konkurrenz und nicht mit Blick auf das journalistisch Gebotene. So kann man überbrennpunkten oder überspezialisieren im ZDF.
Ist es möglich, weil wir jetzt gerade das Thema Überbrennpunkten, Überspezialisieren hatten. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren ein erstaunliches Phänomen bei der Corona-Krise erlebt, nämlich, dass es aber Leute gab, die anfingen, die Dinge schlichtweg zu negieren, die gesagt haben, das gibt es alles gar nicht. Und wenn man ihnen dann versucht hat, mit den Mitteln, die uns Journalisten zur Verfügung stellen, zu sagen, doch, guck doch mal, dann waren wir Systemlinge, Lügenpresse etc. Ist es vielleicht eine Möglichkeit, dass das bei solchen Leuten auch einfach eine Abwehrreaktion ist, dass die sagen, das ist mir alles zu viel und jetzt mache ich so klassisch, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand.
Ich stecke den Kopf in den Sand oder ich noch besser, ich will bei meiner Meinung bleiben können. Mhm. Ich will mich jetzt nicht von denen da beeinflussen lassen müssen wollen, die ja ohnehin nur mit der Politik unter einem Hut stecken, sondern ich will jetzt einfach bei meiner Meinung bleiben und lasse mich nicht von anderer Seite, auch von medialer Seite, in eine andere Richtung drängen, wo ich vielleicht der Meinung dann sein müsste, na, vielleicht habe ich doch Unrecht. Ich möchte im Recht bleiben dürfen. Das glaube ich schon, dass das bei einer großen Zahl von Menschen wie in der Corona-Krise der Fall war. Aber mit solchen Leuten können Sie dann im Grunde auch nicht mehr kommunizieren, egal ob jetzt medial oder politisch oder im persönlichen Gespräch. Da kennt man es ja auch. Wer diese Meinung hatte, impfen ist schädlich und oder mir passiert nichts oder mir sind meine Partner egal, das ist ja die Folge dann davon, mit den Leuten kannst du im Grunde keine Kommunikation mehr aufnehmen. Und ich sage mal, da wäre es auch wieder, denke ich, mach dich nie mit einer Sache gemein, egal mit welcher Gruppe. Wäre es auch, glaube ich, nicht angemessen, journalistisch da etwas vorantreiben zu wollen, von dem man glaubt, es ist richtig, von dem die Politik glaubt, es ist wichtig, aber von dem man annehmen muss, es gibt eine ganze Menge von Menschen, die es eben anders sehen. Dann ist es eben so, das ist unsere Aufgabe, das dann auch zu akzeptieren. Wir können nur die beiden Positionen oder wenn es drei Positionen gibt, dann sind es eben drei, nebeneinander stellen.
Müsste das Ihrer Also wenn man das zu Ende denkt, was Sie sagen, müsste das dann nicht bedeuten, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal nur zwei Namen, die mir einfach einfallen, ohne dass es eine Wertung ist, dass zum Beispiel Journalisten wie Dunja Hayali oder Georg Restle sich komplett von Social Media Plattformen zurückziehen, weil dort, da steht zwar immer, ich bin privat hier, aber ich meine, ich weiß, wer Dunja Hayali ist und die dort sehr meinungsfreudig unterwegs sind. Also mir geht es jetzt gar nicht darum, welche Meinungen die vertreten, sondern das müsste in der Konsequenz bedeuten, Journalisten haben auch als Privatperson in sozialen Netzwerken eigentlich nichts verloren, weil spätestens da machen sie sich mit Dingen gemein.
Das ist eine gute Frage und ein guter Punkt. Ich weiß nicht, ob ihn der Hajo Friedrichs auch so gedacht hätte, wenn es damals schon diese Wucht der sozialen Medien gegeben hätte. Beide Beispiele der Kollegen, die Sie jetzt nennen, sagen ja immer sehr klar, das ist meine private Meinung, aber natürlich kennt sie jeder auch als Journalist, das ist schon richtig. Wenn Sie so wollen, bin ich auch jemand, der sündigt. Ich bin seit 10 oder 12 Jahren auf Twitter. Und bin das heute eben auch als Privatmann, war das aber in meiner Zeit als Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, als Journalist. Und warum ist das so gekommen? Weil es damals so einen Wettbewerb von Chefredakteuren gegeben hat. Wer ist der Fortschrittlichste? Wer ist der Schnellste? Wer hat die meisten Tweets bei Twitter? Und da war ich eben auch dabei. Und wer mich kennt, weiß ja auch, dass ich ziemlich meinungsstark bin und das auch gerne tue, meine Meinung zu äußern. Streng nach diesem Maßstab, ja, haben Sie recht, hätte ich es eigentlich nicht tun dürfen. Das ist eine Grauzone, absolut.
Vielleicht versucht man diese Grauzone nochmal zu trennen. Wo ist der Unterschied zwischen Meinungsstärke, Meinung äußern und sich mit einer Sache gemein machen?
Sich mit einer Sache gemein machen bedeutet einfach, dass ich Partei ergreife. Für eine Sache, für eine Person, für eine Entwicklung.
Aber das tun Sie im Kommentar.
Wenn ich meinungsstark bin und diese Meinung ausdrücke, dann mache ich mich nicht gemein mit einer Sache, sondern ich sage meine Meinung. Jetzt können Sie vice versa sagen, tun Sie dann im Social Media Account auch. Ist schon richtig. Aber dann, Ihre Forderung geht jetzt hin zum journalistischen Eunuchentum. Und das wollen wir ja auch nicht. Und das hat auch Hajo Friedrichs nicht gewollt.
Ja. Ich meine, die Frage ist ja generell im Journalismus heutzutage, der immer stärker auf bestimmte Zielgruppen anspricht, etc., ob das dann überhaupt noch so großartig Sinn macht. Also ich meine, früher zu der Zeit, als Sie sehr aktiv als Chefredakteur waren, hat man Ihnen ja, je nachdem, manchmal hat man es Ihnen vorgeworfen, manchmal hat man sich darüber gefreut und gesagt, so der Gottlieb, das ist der konservative Publizist. Heute müsste man sagen, ja wunderbar, der bedient halt diese Zielgruppe, das ist ja völlig okay. Also können wir heute überhaupt noch anders, als zu sagen, ja, wir haben bestimmte Zielgruppen und die Leute wollen sich dann, Confirmation Bias, wie das so schön heißt, in ihren Meinungen einfach bestätigt sehen?
Natürlich, ich denke, es ist auch eine journalistische Verantwortung, gewisse Meinungskorridore zu bedienen, denn sie entsprechen ja sozusagen dem Wahlverhalten der Bevölkerung und den Wahlergebnissen und damit auch der politischen Haltung von Menschen in unterschiedlichen Lagern. Und wenn ich jetzt aber nur 60 oder 70% journalistischer Meinungsbildung jetzt in eine Richtung nur feststellen kann und die andere Hälfte, die im Wählerspektrum vorhanden ist, nur mehr durch 10 oder 15% journalistischer Meinung sozusagen abgedeckt ist, dann ist irgendetwas faul. Dann gibt es eben eine Riesenlücke zwischen öffentlicher Meinung des Volkes, der Bevölkerung und der veröffentlichten Meinung der Journalisten, der Publizistik. Und das, finde ich, ist auf Dauer betrachtet ein unguter Zustand, der auch entsprechend mit Meinung ausgeglichen gehört. Also im Grunde ist es fast eine staatspolitische Pflicht, das so zu tun. Natürlich nicht jetzt in einer Art und Weise, die ins andere Extrem sich umkehrt, und dann an den Rechtsaußenrand driftet, über die AfD hinaus nach rechtsaußen. Das ist damit ja nicht gemeint. Es ist einfach nur im besten Sinn des Wortes konservativ, gemeint. Leider wird das in Deutschland sehr oft miteinander verwoben. Konservativ, rechts, rechtsextrem, rechtsradikal.
Sie haben, wollte gerade sagen, Sie haben den Nazi vergessen. Das ist ja dann immer die Nazi-Keule, absolut, die dann noch ganz absolut schnell geschwungen wird.
Ja.
Herr Gottlieb, eine Frage noch zum Schluss. Angenommen, die ARD, der BR, wer auch immer, ein großes Medienunternehmen, sagt Ihnen, Herr Gottlieb, helfen Sie uns, wir wissen nicht mehr weiter. Wie würden Sie heute ein Medienunternehmen ausrichten? Weil was wir jetzt mitbekommen haben, ist, die Mittel des Fernsehens und des Radios in dem digitalen Zeitalter eingeschränkt, die von Printmedien erst recht. Nur alleine auf Social Media und online zu setzen, kann es ja auch wiederum nicht sein. Wie müsste aus Ihrer Sicht dann heute ein modernes Unternehmen oder auch ein moderner öffentlich-rechtlicher Rundfunk aufgestellt sein?
Also du brauchst zwei starke Säulen, ohne die ein Medienhaus heute nicht mehr funktionieren kann. Das eine ist, du brauchst eine ganz starke Recherchesäule. Da musst du auch wahnsinnig viel investieren an Geld und an Personal. Beides hängt ja auch eng miteinander zusammen. Und das andere ist, dass du alle möglichen vertretbaren Ausspielwege nutzen musst. Und das habe ich damals ja, Gott sei Dank, in meinen letzten Jahren beim Bayerischen Rundfunk zusammen mit dem Ulrich Wilhelm als Intendant haben wir das, wie ich finde, auf einen ganz guten Weg gebracht im Bayerischen Rundfunk, dass neben den klassischen Medien eben Ausspielwegen Hörfunk und Fernsehen eben auch die sozialen Ausspielwege ganz stark in den Vordergrund geschoben worden sind. Nur wenn du das miteinander verbindest und damit auch deine Inhalte sozusagen miteinander vernetzt und die immer wieder auf anderen Ausspielwegen an die Leute kommen und die Jungen sagen, guck mal, das habe ich jetzt hier auf Social Media gehört und die Alten sagen, das habe ich in der Rundschau BR24 gehört, dann ist ja das Ziel erreicht. Dann erreichen sie alle Gruppen die Kritik, die es ja häufig an den Öffentlich-Rechtlichen gibt, ihr verliert die Jugend, finde ich, die ist inzwischen weitestgehend obsolet. Denn die sind zumindest jetzt, wenn ich es aus bayerischer Sicht sehe, Bayerischer Rundfunk sehe, aber auch einige andere Medienanstalten sind inzwischen gelöst, mehr oder weniger. Also diese Recherchestärke und die Vertriebswegsstärke muss heute ein Medienhaus kriegen, sonst kann er die Türen schließen. Und das will ja keiner.
Einschätzungen zur Vergangenheit, zur Gegenwart und natürlich auch zur Zukunft der Journalisten. Des Journalismus, so muss ich sagen, von unserem heutigen Gast in der neuen Folge von Satzzeichen, Sigmund Gottlieb. Herr Gottlieb, ganz herzlichen Dank dafür.